Feld und Haukapp. Das Ökonomie-Briefing mit Professor Dr. Lars Feld und Professor Dr. Justus Haukapp. Ein Pioneer Original.
Dabei wird dann in der Diskussion vernachlässigt, dass das, was die EZB jetzt macht, für den Norden Europas toxisch ist. Also es ist sicher eine Art Kuhhandel gewesen zwischen den Falken und den Tauben. Man lässt die Märkte im Ungewissen und hofft, dass das dann schon ausreicht und man das Instrument gar nicht aktivieren muss. Man kann Kriterium für Kriterium durchgehen. Alle Kriterien sind wachsweich. Das heißt also, die EZB hat hier maximalen Spielraum. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich auch für die Seite der Kritiker das Risiko, dass die EZB in Richtung der monetären Staatsfinanzierung abdriftet.
Der kurze Einblick zur Einstimmung und Sie hören es schon, die zweite Stimme fehlt. Zunächst aber herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Mein Name ist Josie Müller, ich bin die Redakteurin von The Pioneer in Berlin. Diesmal leider ohne Justus Haukapp, der gerade in den USA ist und ganz kurzfristig verhindert war, aber wie gewohnt zugeschaltet ist aus Freiburg, Lars Feld. Schönen guten Morgen.
Ja, einen wunderschönen guten Morgen, Frau Müller. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich freue mich sehr, dass wir jetzt wenigstens in dieser Konstellation miteinander reden können. Es ist natürlich Urlaubszeit und das merkt man auch. Alle Menschen wollen raus, natürlich auch Justus Haukapp. Und insofern ist es ganz klar, dass wir da auch uns ein bisschen danach richten müssen, wie die Situation dann vor Ort ist.
Absolut. Und in jedem Falle gibt es viel zu diskutieren, wenn wir auf die vergangenen zwei Wochen schauen, seitdem wir zuletzt gesprochen haben. Vollzogene Zinswende der EZB und das mit etwas, ja, das vielleicht als Kuhhandel zu bezeichnen ist, das sprechen wir noch drüber. Und vor diesem Hintergrund besonders spannend schlittert Italien am selben Tag final in die nächste Regierungskrise, weil Draghi dann doch seinen Abgang durchsetzen konnte. Aber schauen wir zunächst mal auf die Zinserhöhung der EZB. Geworden sind es 50 Basispunkte bzw. 0,5 Prozentpunkte. Wie so ziemlich jeder hatten ja auch Sie mit der Hälfte gerechnet. Also insofern war es doch zumindest eine kleine Überraschung, Herr Feld, oder?
Nun, die letzten Tage vor dem Zinsentscheid kamen ja schon Spekulationen überall auf, dass es vielleicht doch 50 Basispunkte sein könnten. Insofern war ich am Tag selber nicht mehr überrascht. Und ich habe trotzdem im Vorfeld nicht damit gerechnet, dass die EZB etwas dezidierter vorgehen würde, obwohl ich ja schon seit längerem darauf hinweise, wie wichtig es wäre, dass die EZB eine restriktivere Geldpolitik fährt. Also es war absolut richtig, mit 50 Basispunkten vorzugehen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass bei den nächsten Entscheiden vielleicht auch nochmal höhere Zinssteigerungen festgelegt werden. Denn beide, die Federal Reserve in den USA als auch die EZB, sind hinter den Märkten zurück, hinter der Kurve, wie es so schön heißt. Die Fed hat jetzt den Zinssatz wieder angehoben um 75 Basispunkte, also ein zweiter dezidierter Zinsschritt. Und weitere sind in den USA zu erwarten, aber es ist immer noch so, dass die Amerikaner davon ausgehen, dass die Fed hier noch mehrere Zinsschritte vor sich hat, bevor die Effekte auf die Inflationsentwicklung klar genug sein werden. Die EZB ist noch viel weiter zurück, also hat noch einen viel weiteren Weg vor sich, um die Inflation in den Griff zu bekommen. Und vor dem Hintergrund sind Zinsschritte mit 50 Basispunkten durchaus angezeigt.
Damit einhergeht aber das nun auch vom Rat offiziell abgesegnete Antifragmentierungstool, das jetzt auch einen Namen hat, TPI, Transmission Protection Instrument, letztlich ein weiteres Kaufprogramm der EZB, um hochverschuldete Länder in der Eurozone zu unterstützen. Einige kritisieren das als Kuhhandel, die Falken bekommen den größeren Zinsschritt und die Tauben die Option der Anleihekäufe. Inwieweit, Herr Feld, gehen Sie denn damit?
Nun, ich sehe das ähnlich wie viele der Kritiker, die Sie da ansprechen. Also es ist sicher eine Art Kuhhandel gewesen zwischen den Falken und den Tauben. Und mit dem Antifragmentierungsinstrument, mit TPI, bin ich alles andere als glücklich. Man muss schon sagen, die EZB lässt sich auf diese Art und Weise immer stärker in Richtung Fiskalpolitik ziehen. Es wird ausgesprochen schwer werden für den Bund, der ja dann, wenn eine solche Klage vor das Bundesverfassungsgericht kommt, wie in der Vergangenheit, also alle Programme der EZB sind ja in Karlsruhe beklagt worden, PEP steht noch aus, sobald TPI vollständig in den Verordnungen vorliegt, wird es ebenfalls beklagt werden. Und da wird es dann schon noch ein bisschen schwieriger werden auf Basis der bestehenden Rechtslage in Deutschland, dieses Instrument noch ordentlich verteidigen zu können in Karlsruhe. Also es ist schon jetzt eine schwierigere Situation, die wir in Europa dadurch haben.
Und was genau ist schwierig an dem Instrument?
Es wird behauptet von der EZB schon wie beim Draghi vor 10 Jahren mit dem OMT-Beschluss, dass ein solches Instrument dazu dienen soll, die Transmission der Geldpolitik in allen Euro-Staaten auf gleiche Weise sicherzustellen. Und die Fragmentierung der Märkte ist hier das Argument, dass eine solche Transmission vielleicht unzureichend wäre. Wenn wir uns 10 Jahre zurückversetzen, hatten wir eindeutig in der Euro-Krise bzw. Euro-Schuldenkrise, wenn man es ein bisschen zurückhaltender ausdrücken will, die Situation, dass ein Austritt eines Mitgliedstaates im Raum stand. Das war bezogen auf Griechenland, dann zwischendurch durchaus auch mal waren Spanien und Portugal in der Diskussion, aber im weiteren Verlauf ging es dann vor allen Dingen um Italien. Italien musste Anfang 2012 Zinssätze zahlen, die über 7% lagen. Und vor dem Hintergrund konnte man argumentieren, dass in der Zinsentwicklung eingepreist war das Risiko, dass ein Mitgliedstaat austritt und dann mit einer neuen Währung agiert, die gegenüber dem Rest Euro abwertet. Und dieses Abwertungsrisiko oder Denominationsrisiko, das ließ sich auch relativ gut in der Zinsentwicklung empirisch identifizieren. Aktuell haben wir eine solche Situation nicht. Also es gibt nirgendwo die Sorge, dass ein Mitgliedstaat austritt aus der Währungsunion. Denn das würde zugleich ja auch bedeuten, einen massiven Wohlstandsverlust für das Land, das austritt. Also die Behauptung, dass man das irgendwie mit Abwertungen kompensieren könnte, halte ich für völlig abwegig, schon seit vielen Jahren. Und vor dem Hintergrund ist in der heutigen Situation diese Argumentation im Grunde noch schwieriger als damals, ja, wo man auch schon nicht ganz klar sagen konnte, was das eigentlich für die Geldpolitik heißt, wenn unterschiedliche Zinssätze in den Mitgliedstaaten existieren. Das alleine kann kein Argument sein für die Fragmentierung. Und nun kommt erschwerend hinzu, dass ja als Voraussetzungen für die Aktivierung des neuen TPI genannt worden sind, die Einhaltung unterschiedlicher Kriterien, also beispielsweise die Einhaltung der Fiskalregeln, auch die Tragfähigkeitsanalyse, die Frage des Marktzuganges. Das sind alles Analysen, die im fiskalpolitischen Bereich anzusiedeln sind oder in sonstigen Bereichen der Wirtschaftspolitik. Und die EZB hat sich hier massiven Spielraum erhalten. Sie kann diskretionär eigenständig entscheiden, wann immer sie das Instrument einsetzen möchte. Die meisten Menschen, die uns zuhören, werden vielleicht sagen, ach, die Fiskalregeln, die wurden ja noch nie eingehalten und es hat noch nie irgendwas bedeutet. Das kann man so gar nicht sagen, weil rein legal betrachtet gibt es ganz, ganz wenige Fälle des Verstoßes gegen die Fiskalregeln. Wir haben das mal untersucht und auch dieses Frühjahr veröffentlicht. Und der Grund, warum man legal gegen die Fiskalregeln kaum verstoßen kann, das ist diese Vielzahl an Sonderregelungen, an Sonderbestimmungen, Ausnahmen, Schlupflöcher, die letztlich im Regelwerk drinne sind. Und vor dem Hintergrund ist natürlich diese Voraussetzung für TPI wachsweich. Also man kann Kriterium für Kriterium durchgehen. Alle Kriterien sind wachsweich. Das heißt also, die EZB hat hier maximalen Spielraum, eine monetäre Staatsfinanzierung eines bestimmten Mitgliedstaates vorzunehmen und keinerlei Handhabe mehr in Form von Konditionalität oder anderen Voraussetzungen, die dafür sorgen könnte, dass die Mitgliedstaaten sich in die richtige Richtung bewegen.
Ja, aber wenn wir jetzt mal nach Italien schauen, wird sich die Argumentationsgrundlage ja vielleicht noch ändern? Nach Draghis Rücktritt wissen wir ja noch gar nicht, wohin sich das Land in den nächsten Monaten entwickeln wird. Und Wahlkampf mit EU-Austritt hat ja durchaus schon mal funktioniert.
Ja, es kann auch sein, dass sowas im Wahlkampf aufkommt, aber es gibt im Moment nirgendwo auf den Finanzmärkten die Sorge, dass Italien austreten könnte. Und man sieht auch sehr deutlich, wie stark Italien von der Europäischen Union wirtschaftlich abhängig ist. Ja? Es ist zwar, wenn man sich den Fall genauer betrachtet, so, dass jetzt, was Handel anbetrifft, kein Leistungsbilanzdefizit Italiens gegenüber Deutschlands beispielsweise besteht, sondern das haben wir mit gewissen Schwankungen, mal leichtes Defizit, mal leichtes Plus, ziemlich ausgeglichen. Also von daher haben wir eine enge Verflechtung, die jetzt nicht in einem wirklichen Ungleichgewicht gemündet ist. Und auf der anderen Seite finanziell spielen Instrumente wie die Aufbau- und Resilienzfazilität der EU, also dieses Next Generation EU-Programm, eine Rolle. Dadurch ist Italien massiv begünstigt und würde den Teufel tun, das einfach aufzugeben von heute auf morgen. Und so gilt es dann auch im Hinblick auf andere Elemente des Haushaltes, obwohl vor Next Generation EU Italien Nettozahler im Haushalt gewesen ist. Also wenn man sich das alles anschaut, die wirtschaftliche Verflechtung ist so eng, dass sich Italien das angesichts seiner wirtschaftlichen Lage überhaupt nicht leisten könnte, auszutreten. Und das wissen alle Beteiligten in Italien auch. Also wenn da im Wahlkampf was aufkommt, dann ist das Rhetorik, da wird nichts passieren.
Und wenn wir jetzt mal nur die Staatsverschuldung nehmen, wie ist denn das mit Frankreich? Die ist dort auch recht hoch. Frankreich rangiert auf 5 in der Eurozone, auf Rang 5. Im Zusammenhang mit TPI wird das aber gerade nicht groß diskutiert.
Ja, es ist immer ein bisschen schwieriger, den französischen Fall richtig zu würdigen, weil Frankreich ja ordentliches Wachstumspotenzial hat. Also wenn man als Voraussetzung für langfristiges Wirtschaftswachstum die Produktivitätsentwicklung anschaut. Hinter der Produktivitätsentwicklung in entwickelten Staaten wie den G7 oder den Industrieländern in der OECD steht ja vor allen Dingen Innovationsfähigkeit, technischer Fortschritt als Voraussetzung. Und das schlägt sich in Produktivitätssteigerungen nieder. Wenn man sich das längerfristig anschaut, dann schafft Frankreich eine Produktivitätsentwicklung, das ist also Wertschöpfung je Arbeitsstunde, die ähnlich hoch ist wie in Deutschland. Der Unterschied zwischen unseren beiden Ländern besteht darin, dass wir das mit Vollbeschäftigung erreichen, also auch mit geringer qualifizierten Arbeitskräften, die zugleich eine geringere Produktivität haben, während die Franzosen eine relativ hohe Arbeitslosigkeit haben, strukturell also vor allen Dingen von Geringqualifizierten. Was man 2019 etwa sieht, wo einerseits Fachkräftemangel in Frankreich herrscht und andererseits immer noch eine nennenswerte strukturelle Arbeitslosigkeit. Das ist der Unterschied zwischen Deutschland und Frankreich. Italien hingegen hat schon ein paar Jahre vor Eintritt in die Europäische Währungsunion, und das sind über 20 Jahre mittlerweile, also über 25 Jahre, eine ganz flache Produktivitätsentwicklung. Und dann schlagen die Krisen immer negativ rein. Das heißt also, im Durchschnitt über all die Jahre ist das sogar leicht negativ. Und das ist im Hinblick auf die Wachstumsmöglichkeiten Italiens in der längeren Frist ein sehr, sehr ungutes Zeichen. Und deswegen mache ich mir im Hinblick auf die Substanz, die hinter der französischen Entwicklung steht, weniger Sorgen als im Falle Italiens. Was man im Falle Frankreichs feststellen muss, wenn man sich dort die fiskalische Situation anschaut und fragt, wie sieht's denn mit den öffentlichen Finanzen aus, dann kann man feststellen, dass Frankreich eine relativ hohe Schuldenquote hat. Sie ist niedriger als in Italien, aber Frankreich hat auch seit den 1980er Jahren keinerlei Anstalten gemacht, die Schuldenquote wirklich nennenswert zurückzuführen. In den Jahren, in denen es mal gut gelaufen ist, gab es vielleicht keinen Anstieg in der Staatsschuldenquote. Aber der Trend geht in Frankreich kontinuierlich nach oben. Während es in Italien immer wieder auch Konsolidierungsphasen gegeben hat, also beispielsweise auch nach Eintritt in die Währungsunion, die niedrigeren Zinsen, die man dann realisieren konnte in den öffentlichen Haushalten, haben zu Einsparungen geführt. Die sind auch genutzt worden, wenngleich nicht so stark wie in Belgien beispielsweise, aber es gab da schon auch eine gewisse Konsolidierung. In Frankreich ist es eher der Wille in der Finanzpolitik, endlich zu einer Konsolidierung zu kommen, der fehlt. Es ist nicht die wirtschaftliche Substanz dahinter, die einem Sorgen machen muss. Während in Italien sind die finanzpolitischen Herausforderungen deutlich größer. Man müsste mehr tun und hat nicht die Kraft dazu, das zu tun, weil auch im Hintergrund die Wachstumsperformance zu schlecht ist, um solche Maßnahmen dann auch politisch durchsetzbar zu machen.
Ist es Zufall, dass die Regierungskrise in Italien um Draghi parallel zum Tun der EZB gelaufen ist und TPI durchgesetzt werden konnte oder gar musste?
Ich denke, es hat nichts damit zu tun, dass dann auch wirklich die politische Krise so eskaliert ist, dass zum gleichen Zeitpunkt quasi mit dem Rücktritt Mario Draghis auch ein solches Instrument kommt. Das ist eigentlich eher ein Zufall und eine Ironie der Geschichte, wenn man so will. Denn im Grunde besteht ja nach den Entscheidungen, die Mario Draghi zu verantworten hatte vor 10 Jahren, bereits ein Antifragmentierungsinstrument. Es besteht mit dem OMT, den Outright Monetary Transactions, eine Möglichkeit, wenn zuvor ein ESM-Antrag gestellt ist, spezifisch Anleihen zu kaufen. Und dieses Instrument ist gerichtsfest. Es hat sowohl den Segen des EuGH, es hat den Segen des Bundesverfassungsgerichts bekommen. Es ist nur aus italienischer Sicht so, dass man den ESM nicht möchte. Man möchte die Auflagen nicht. Das Ganze ist politisch toxisch, wie es so schön heißt. Dabei wird dann in der Diskussion vernachlässigt, dass das, was die EZB jetzt macht, für den Norden Europas toxisch ist und dann letztlich für die weitere Entwicklung der Währungsunion, weil bei fiskalischer Dominanz der Geldpolitik läuft das Ganze ja zunehmend auf eine inflationäre Entwicklung zu, die EZB dann immer schwerer in den Griff kriegt, wenn sie Rücksicht nimmt auf die fiskalpolitische Situation einzelner Mitgliedstaaten. Und das ist genau das Problem, in dem sich die EZB jetzt befindet.
Sie haben jetzt mehrfach auf die Rechtslage verwiesen. Gerade liegt beim Bundesverfassungsgericht der 750 Milliarden Euro Corona-Hilfsfonds Next Generation EU, zu dem ja auch Sie angehört worden sind. Worin unterscheiden sich die einzelnen Klagen gegen die Programme von EU und EZB auch in der Vergangenheit? Wer klagt da, weshalb, auf welcher Basis?
Also es gibt ja unterschiedliche Gruppierungen von Klägerinnen und Klägern, die vom Bundesverfassungsgericht jedes Mal auftreten bzw. Anträge auf Prüfung der Verfassungswidrigkeit stellen, wenn ein Programm der EU kommt. Also insofern ist auch damit zu rechnen, dass das neue Instrument TPI in Karlsruhe beklagt werden wird. Nun sind die fiskalpolitischen Maßnahmen, also in der Reihe stehen da EFSF, ESM und jetzt Next Generation EU. Diese fiskalpolitischen Programme sind auch von den rechtlichen Fragen her klar zu unterscheiden von den geldpolitischen.
Weil?
Aus einem ganz einfachen Grund, weil bei den fiskalpolitischen Programmen ein anderer Entscheidungsmechanismus zugrunde liegt als bei den geldpolitischen. Bei den geldpolitischen entscheidet die EZB. Die EZB ist eine Behörde. Ihr ist ein ganz eindeutiges Ziel zugewiesen und demokratietheoretisch lässt sich eine solche Unabhängigkeit, wie die EZB sie genießt, auch nur rechtfertigen, wenn man ein eindeutiges Ziel hat. Ja? Also demokratietheoretisch und auch Bezug auf die Rechtsstaatlichkeit ist ganz klar, dass die Frage bei der EZB immer im Raume steht, überschreitet sie die Grenze zu anderen politischen Bereichen und ist deswegen in ihren Entscheidungen nicht mehr demokratisch legitimiert. Das gilt im Hinblick auf die fiskalpolitischen Maßnahmen nicht. Sowohl beim EFSF als auch beim ESM haben ja die Staats- und Regierungschefs der Mitgliedstaaten entschieden. Diese beiden sind ja auch Systeme, beziehungsweise der ESM eine Institution, die von den Mitgliedstaaten getragen wird, nicht Teil der EU ist und deswegen auch nicht der Leitung der Kommission untersteht in irgendeiner Form. Es ist eine eigenständige, international vereinbarte, mit völkerrechtlichem Vertrag vereinbarte Institution. Aber dahinter steht ein demokratischer Entscheidungsprozess durch die Parlamente hindurch und die Staats- und Regierungschefs haben zuvor im Europäischen Rat diesen Mechanismus auch so festgelegt. Das ist bei NGEU noch etwas interessanter, weil dieses Programm ist als besondere Einnahme für den EU-Haushalt im Rahmen des Eigenmittelbeschlusses verabschiedet worden. Das heißt, die EU hat sowieso einen neuen Finanzrahmen bekommen für die nächsten 7 Jahre und vor dem Hintergrund hat man dann eben auch NGEU verabschiedet. Und die Verabschiedung folgt dann sogar einem ganz normalen Ablauf, wie wir ihn bisher immer für den Haushalt der EU gehabt haben. Das heißt, der Deutsche Bundestag ist ausführlich damit befasst gewesen. Die demokratische Legitimation kann man also dieser Entscheidung nicht absprechen. Das ist ganz eindeutig so. Und die Kritik, die wir sonst bei der Geldpolitik haben, lässt sich hier nicht anwenden. Also, um die Situation zu beschreiben, die es im Frühjahr 2020 gegeben hat. Wir haben das Virus, das uns trifft. Ab März 2020 sind die europäischen Volkswirtschaften stark runtergefahren durch Lockdown-Beschlüsse und Ähnliches. Das trifft manche Mitgliedstaaten besonders hart. Ich war damals Vorsitzender des Sachverständigenrates und es war die Frage, wie entwickeln sich die Volkswirtschaften? Im Frühjahr 2020 eine Prognose zu machen zur Entwicklung der Volkswirtschaften in Europa hieß, im Grunde Szenarienrechnungen vorzulegen und sich zu überlegen, wie tief das fallen kann. Wir haben im Sachverständigenrat eine Bandbreite von 2-6% Minus im Bruttoinlandsprodukt für das Jahr 2020 für Deutschland erwartet. Und es gab den ein oder anderen Kollegen, der auch sagte, ihr seid viel zu vorsichtig, das wird noch viel, viel schlimmer. Beispielsweise das IFO-Institut hat ganz, ganz viele Szenarien vorgelegt, die bis zu -25% gegangen sind im Bruttoinlandsprodukt, dass man ein ganzes Viertel unseres Wohlstandes verliert. Das empfanden wir als alarmistisch im Sachverständigenrat. Und am Ende hat sich ja dann auch mit der tatsächlichen Reduktion, die wir statistisch feststellen konnten, eher eine Zahl eingestellt, die in der Bandbreite des Sachverständigenrates lag. Aber man war völlig unsicher, das will ich damit ausdrücken, was passieren würde. Und auch die Prognosen für Italien, Spanien, Frankreich gingen massiv in die zweistelligen Raten hinein. Am Schluss ist Spanien zweistellig in der Schrumpfung gewesen. Italien hat das, wenn ich das richtig erinnere, knapp vermeiden können. Aber es waren massive Einbrüche. Und die Sorge im Frühjahr 2020 war dann, dass die Staaten wie Italien, die mit einer hohen Staatsverschuldung schon in die Krise hineingegangen sind, den Zugang zum Kapitalmarkt verlieren würden. Und deswegen ist einerseits das Programm PEP, also das Pandemic Emergency Purchase Program, das sind weitere Anleihekäufe der EZB, die anderen Kriterien genügen müssen als die vorherigen Programme, also insbesondere das Draghi-Programm PSPP, das in Karlsruhe noch mit bestimmten Kriterien akzeptiert worden ist. Und zu diesem Programm PEP, auch als Entlastung für die Geldpolitik, damit die nicht alleine die Stabilisierung vornehmen muss, haben sich die Mitgliedstaaten auf das Programm Next Generation EU geeinigt. Also ein Programm in Höhe von 750 Milliarden Euro, das zum Teil als Darlehen, aber in größeren Teilen, nämlich mit 390 Milliarden Euro als Zuschüsse an die Mitgliedstaaten geliefert wird, die besonders stark von der Pandemie betroffen sind, um dann Wachstumseffekte zu erzielen. Das, was dort streitig ist, ist diese hohe Verschuldungsmöglichkeit für die EU. Bisher gab es zwar immer schon auch Verschuldungsmöglichkeiten, spätestens seit den 1970er Jahren, aber in diesem Umfang, in Höhe von 750 Milliarden Euro, hat es das bisher nicht gegeben. Und das ist natürlich erstens die Frage, wie belastet denn dieser Mechanismus den Bundeshaushalt, wenn irgendwann das Darlehen zurückgezahlt werden muss, wenn die Anleihen bedient werden müssen, die EU begeben hat. Und auf der anderen Seite ist dann auch die Frage, ist das der Einstieg in eine dauerhafte Verschuldungskompetenz? Denn seit es das Programm gibt, wird immer wieder darüber geredet, ob man denn jetzt nicht nochmal was Ähnliches machen sollte für die Landesverteidigung wegen des Ukraine-Krieges oder für Energie, weil wir die Energiekrise im Zuge des Ukraine-Krieges haben, oder für Klimaschutz, weil das ja sowieso überall in aller Munde ist und man da immer noch mal mehr Geld haben möchte und mehr Geld braucht.
Aber was heißt das denn für den Bundeshaushalt? Es wird doch immer wieder gesagt, dass Next Generation EU letztlich eine Vergemeinschaftung von Staatsschulden wäre.
Ich bin bei solchen Schlagworten ein bisschen vorsichtig. Ich frage mich immer, was ist denn eigentlich die Haftung dahinter? Und insofern ist dieses Next Generation EU eigentlich ziemlich smart. Denn es sorgt dafür, dass formal gesehen diese Verschuldung in Höhe von 750 Milliarden den Mitgliedstaaten nicht zugerechnet wird. Ein ESM-Programm bedeutet, man erhält einen Kredit und das ist eine zusätzliche Verschuldung und erhöht die Schuldenquote eines Landes. In diesem Fall tut es das nicht, zumindest dann nicht, wenn nur die Zuschüsse wahrgenommen werden und man kein Darlehen im Rahmen von Next Generation EU aufnimmt. Das ist eine erste wichtige Eigenschaft. Zweitens, die Haftung ist nicht gesamtschuldnerisch im engeren Sinne. Gesamtschuldnerische Haftung heißt, im Außenverhältnis stehe ich als gesamtschuldnerischer Schuldner gerade gegenüber meinen Gläubigern für die Gesamtsumme der Anleihe. Das heißt, der Gläubiger kann seine Ansprüche an einem der Gesamtschuldner befriedigen. Und dann muss man im Innenverhältnis sehen, dass man mit den Partnern zu einer Lösung kommt und die ihren Anteil tragen. Hier ist das so, dass die EU Schuldner ist, formal. Das heißt, sie befriedigt die Ansprüche der Gläubiger und dann muss sie dafür sorgen, dass die Mitgliedstaaten, und zwar alle, ihren Anteil tragen. Ja? Das ist politisch enorm wichtig. Also wenn wir eine gesamtschuldnerische Anleihe haben, dann müsste Deutschland, wenn es als Gesamtschuldner den Kopf hinhält gegenüber den Gläubigern, sehen, dass es von den anderen Mitgliedstaaten ihre Anteile wieder kriegt und einen Teil seines Geldes wieder zurückbekommt. So ist es so, dass die EU das macht gegenüber allen Mitgliedstaaten. Und das ist ein wichtiger Unterschied. Und zum anderen muss man auch sagen, also obwohl es Nachschusspflichten gibt in den EU-Haushalt, wenn ein Zahler ausfallen sollte bei der Tilgung dieser Schulden im Rahmen von Next Generation EU, ist das Haftungsrisiko für Deutschland stark reduziert. Also bis das so weit kommt, müsste eigentlich die EU auseinanderbrechen. Und das ist eigentlich nicht zu erwarten. Das heißt, man kann davon ausgehen, dass es die normalen Anteile sind, die Deutschland in den kommenden Jahren zu tilgen haben wird. Also wenn das ab 2028 getilgt wird, zu Preisen von 2018 sind das rund 4 Milliarden Euro pro Jahr, die im Bundeshaushalt zu veranschlagen sind, also bei Inflation dann natürlich höher. Aber es sind Beträge, wenn man das vergleichen möchte, die etwa in der Größenordnung des berühmten Tankrabatts liegen. Ja, der kostet ja den Bund etwa 4 Milliarden Euro. Dreimonatige Reduktion der Energiesteuer, das ist jetzt für den Bundeshaushalt jetzt auch nicht so, dass man sagen könnte, es seien Peanuts, es sind Milliardenbeträge. Aber auf der anderen Seite, wenn man sich die Größe des Bundeshaushalts anschaut, ist ganz gut verkraftbar.
Lassen Sie uns den Kreis mal schließen und nochmal auf TPI schauen. Es war ja auf der Pressekonferenz der EZB fast schon unangenehm zu beobachten, wie oft aus den Reihen der Medien nachgefragt worden ist, was die Bedingungen dafür genau sind. Und Lagarde hat immer nur auf den offiziellen Text dazu verwiesen, in dem eben keine Details stehen. Wir hören uns das mal an.
It will give you some of the eligibility conditions, some key terms and conditions, but you should not expect all details to be there, because there is an element of discretion and judgment on the part of the governing council members to decide or not activation and to assess eligibility or not. And there are certain components that are best kept unpublished, undisclosed and commented upon.
Aber warum, Herr Feld?
Nun, das, was sie macht, ist im Grunde geldpolitische Ambiguität. Man lässt die Märkte im Ungewissen und hofft, dass das dann schon ausreicht und man das Instrument gar nicht aktivieren muss.
Und das weil?
Weil die EZB natürlich genauso gut wie ich weiß, was die Restriktionen rechtlicher Art sind und wie schwer es ist, in diesem Rahmen überhaupt zu bleiben. Und andererseits kann man ganz klar sagen, die Voraussetzungen für TPI, Einhaltung EU-Fiskalregeln, Tragfähigkeit der öffentlichen Finanzen eines Landes, Marktzugang, Compliance mit der makroökonomischen Ungleichgewichtsprozedur und so weiter, da steckt jeweils ja auch ein Spielraum drin, also ein Entscheidungsspielraum, ein Einschätzungsspielraum für die EZB. Sie macht sich da auch nicht abhängig von anderen Institutionen. Die sagt jetzt nicht wie bei OMT, der ESM prüft das und der ESM setzt das Programm durch, sondern sie sagt, am Ende entscheiden wir. Insofern kann ein Land nicht fest damit rechnen, dass TPI aktiviert wird. Aber auf der anderen Seite gibt es natürlich auch für die Seite der Kritiker das Risiko, dass die EZB in Richtung der monetären Staatsfinanzierung abdriftet.
Lassen Sie uns vor dem Hintergrund doch auch mal noch schnell nach Griechenland schauen. Nach wie vor die Nummer eins bei der Staatsverschuldung und dennoch nicht so in der Diskussion gerade. Entwickelt sich da mehr zum Guten, als wahrgenommen wird? Oder hat es andere Gründe, weshalb Italien, Spanien und Portugal derzeit kritischer beäugt werden?
Beides. Einerseits hat das Land Reformen durchgeführt, entgegen der deutschen Kritiker, die sagten, Griechenland kriegt da überhaupt nichts hin. Hat Griechenland vielfältige Reformen durchgeführt und sich dadurch besser aufgestellt. Ich will ein Beispiel nennen, etwa Digitalisierung im Gesundheitswesen. Da würde man staunen, wie weit Griechenland jetzt vor Deutschland ist. Also wir haben im Gesundheitsamt die Meldung von Corona-Fällen per Fax. Die Griechen haben das voll digitalisiert. Also da könnten wir uns eigentlich ein Scheibchen abschneiden. Hat natürlich damit zu tun, dass der Zustand vorher noch schlechter war als in Deutschland und man einen viel größeren Schritt nach vorne machen konnte. Es gibt auch, was Regulierungen anbetrifft und Ähnliches, in Griechenland kräftige Fortschritte. Dass das Land dann trotzdem in seiner Wirtschaftsstruktur stark vom Tourismus abhängig ist und deswegen von Corona besonders ungünstig betroffen ist, ändert nichts an dieser Einschätzung. Aber es gibt natürlich auch noch andere Gründe dafür, nämlich im Zuge der Programme, die zur Rettung Griechenlands eingesetzt worden sind, also EFSF und ESM-Programme, auch den Umschuldungen, die da im Zeitablauf stattgefunden haben. Es war ja einerseits eine große Umschuldung mit privaten Gläubigern, dann aber auch mit den staatlichen Gläubigern. Ist Griechenland langfristig finanziert durch die Programme, also mit langen Laufzeiten einerseits und günstigen Zinskonditionen andererseits? Im Moment hat Griechenland, wenn ich das richtig gesehen habe, oder im Moment heißt Stichtag 31.12.2021, hat Griechenland Barreserven von 40 Milliarden Euro. Barreserven von 40 Milliarden Euro. Damit kann man, es ist ja ein relativ kleines Land, eigentlich ganz gut auskommen, ohne dass die Finanzmärkte irgendwie Sorge haben müssten. Also, wenn wir über Zinssteigerungen reden im Zuge der Geldpolitik der EZB und fragen, was heißt das denn für die Refinanzierung der Mitgliedstaaten, dann ist Griechenland nicht im Fokus, es ist Italien.
Wo es eben aber auch ungewiss ist, wie es weitergeht und welche neuen Probleme sich dadurch für die EU bzw. die Eurozone ergeben. Wie schätzen Sie das denn ein?
Ja, es entspricht einerseits einer klaren politökonomischen Logik, die wir aus Italien lange kennen. Parteien positionieren sich. Sie konnten in dieser großen Koalition keine Profilierung erreichen, weswegen sowohl die Lega als auch die Cinque Stelle massiv an Stimmen gemäß den Umfragen verloren haben. Und deswegen ist es nicht verwunderlich, dass sie nun diese Koalition so frühzeitig aufkündigen. Politökonomisch ist das gut erklärbar. Es ist natürlich für die Entwicklung des Landes sehr, sehr ungünstig. Und wir werden dann auch sehen müssen, wie die Vereinbarungen im Rahmen von Next Generation EU, also die Reformversprechungen, die im Gegenzug geliefert worden sind, inwiefern die eingehalten werden, ob es dann nicht auch Ärger und Streit und Diskussionen gibt, welche Risikoaufschläge dann auf den Finanzmärkten zu zahlen sind, je nachdem, was die neue Regierung beschließt. Alles das sind Themen, die uns jetzt schon akut interessieren und die ab September, wenn eine neue Regierung gewählt ist, dann wiederum im Raum stehen werden. Es ist nicht ausgeschlossen, dass entgegen den jetzigen Umfragen in Italien ähnlich wie zuletzt wieder eine Situation entsteht, die eher ein Patt darstellt, dass man also eine breitere Koalition braucht. Ich weiß zwar nicht, ob Mario Draghi dann nochmal zur Verfügung steht, aber es ist zumindest nicht ausgeschlossen, dass man nochmal eine neue Technokratenregierung bekommt.
Und die wird uns dann natürlich auch in diesem Podcast beschäftigen. Damit schließen wir für heute. Vielen Dank fürs Zuhören, liebe Hörerinnen und Hörer, an diesem Sonntag, der zum Abend hin ja noch guten Fußball zu bieten hat, die deutschen Frauen im EM-Finale.
Ja, ein tolles Finale unserer EM-Frauen, der deutschen Fußballnationalmannschaft der Frauen, die ja gegen Frankreich in einem sehr intensiven Halbfinale mit 2:1 gewonnen hat. Im Wembley-Stadion gegen England antreten zu dürfen, ist was Besonderes. Ich bin Jahrgang 1966. Wir kennen das berühmte Wembley-Tor und wir wünschen uns natürlich, dass die Frauen in Wembley jetzt dafür sorgen, dass die Briten es nicht schaffen, den EM-Titel zu erringen und wir auf diese Art und Weise selbst in Wembley auch nochmal den Briten klar zeigen können, wo die eigentliche Fußballnation sitzt. Das wird für die Fußballfrauen trotzdem nicht so einfach, weil es gibt da, wie das so schön heißt, den 12. Mann, also in dem Fall eher die 12. Frau. 90.000 Fans werden erwartet. So eine Kulisse erleben die Fußballerinnen in den nationalen Ligen, auch bei internationalen Zusammentreffen in der Champions League. Selten oder nie. Also es wird sicher erstens ein interessantes Spiel, zweitens auch in der Rivalität Deutschland-England noch einmal einen neuen Akzent setzen und dann drittens eine tolle Kulisse geben und insofern auch in der Öffentlichkeit viel Freude bereiten für diejenigen, die sich hoffen, dass die deutsche Fußball-Frauennationalmannschaft mehr Aufmerksamkeit bekommt und der Frauenfußball insgesamt.
Und zugleich wird das der Auftakt für Ihren Urlaub, Herr Feld. Ich hoffe, Sie sind bei der übernächsten Ausgabe wieder mit dabei und dass fürs nächste Mal Ihr Kollege Justus Haukapp dann auch wieder zurück ist.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, ich wünsche Ihnen einen schönen Sonntag. Genießen Sie die Ruhe, die es dann doch in einem gewissen Ausmaß diesen Sommer gibt. Ich hoffe, Sie sind nicht in Reisestress eingebunden bei all den Schwierigkeiten an Flughäfen, Bahnhöfen, Autobahnen. Wir gehen fest davon aus, dass die Vereinigten Staaten Justus Haukapp wieder rauslassen und er dann zur Verfügung steht für die nächsten Podcasts, die wir gemeinsam aufnehmen wollen. Vielen Dank.
Feld und Haukapp, das Ökonomie-Briefing mit Professor Dr. Lars Feld und Professor Dr. Justus Haukapp, ein Pioneer Original.